Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Martin Geist darf ich herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Sie leben seit 21 Jahren in Los Angeles, waren jetzt gerade ein paar Tage auch auf der Berlinale. Dennoch ist es ungewöhnlich, Deutsch zu sprechen für Sie jetzt?
Ja, meine Mutter denkt immer, dass ich ein bisschen betrunken bin, wenn ich nach ein paar Wochen wieder in Deutschland bin. Englisch ist besser, Schwäbisch sehr gut, Deutsch, es geht so.
Sie sind in Plochingen geboren und machen ganz viel unterschiedliche Sachen. Ja. Also Sie sind Filmproduzent, Sie sind Regisseur, Sie sind Autor, Sie sind Entwickler. Sind Sie ein Mensch, dem schnell langweilig wird?
Schnell langweilig vielleicht nicht, aber ich interessiere mich für unheimlich viele Sachen. Ich habe immer einen sehr offenen sehr offenes Gehirn für viele Sachen, die so in der Welt abgehen. Und vor allem, ich war ja lange, lange Zeit bei der 20th Century Fox. Und dann danach war da so eine Phase, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal schauen, was in der Welt so alles abgeht und wo ich meine nächsten 20, 30, 40 Jahre verbringen will und wie ich sie verbringen will und was eigentlich gut ist.
Und dann sind immer wieder neue Projekte dazugekommen. Sie gelten auch als Visionär in Hollywood. Eine Geschichte können wir da vielleicht rausgreifen, denn Sie haben schon vor der Erfindung im Grunde des Smartphones etwas dafür entwickelt. Was nämlich?
Das war damals ganz am Anfang. Ich habe damals, ich war bei 20th Century Fox, war dabei bei der PR und habe dann ein ganz neues Department, wie sagt man, eine ganz neue Abteilung. Gegründet. Die heißt Creative Content. Und da ging es darum, Geschichten zu erzählen, die nicht vordergründig Marketing sind, aber wirklich mit sich mit jemandem verbinden, mit einer jungen, Audience sich zu verbinden.
Das Publikum
zu verbinden, das normalerweise für unser Marketing nicht so empfänglich war. Und da war das, da war ein Hit, Film, der hieß Hitman. Da ging es um so einen Vertragskiller, sagt man das?
Ein Auftragskiller, vermutlich.
Ein Auftragskiller, ja. Genau richtig. Da ging es darum, wir wussten, dass das nicht so wir wussten, dass unser Boxoffice wahrscheinlich nicht so gut wäre mit einer traditionellen Marketingkampagne. Und da haben wir uns ja überlegt, okay, die Research hat uns damals gesagt.
Ja, es wurde untersucht und wie man das Publikum erreichen kann wahrscheinlich und dann eine Marketingstrategie zu entwickeln.
Genau, und da wussten wir, dass ein von den Dingen, die wirklich wichtig waren für das junge Publikum, das wir eigentlich reinbringen mussten, wie der Hitman Leute, bereinigt. Also er hat natürlich immer nur die ganz bösen Leute zur Seite geschafft. Und ich habe damals gesagt, wir müssen was machen für Leute, für die jungen Leute, die nicht Fernsehen schauen, die auch nicht Radio hören. Wo gehen die hin? Und das war damals ein oder eineinhalb Jahre, bevor das iPhone eigentlich überhaupt rausgekommen ist. Und ich habe gesagt, wir müssen Film-Content machen für das Mobile-Phone, also fürs Handy. Und jeder hat mich damals angeschaut und hat gesagt, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Und habe gesagt, das kann schon sein, aber jetzt probieren wir es mal. Und ich habe dann damals die Drehbücher geschrieben und bin dann zu den Produzenten vom Film, habe gesagt, ich möchte Kurzfilme machen fürs Handy und mit den Originalschauspielern am gleichen Drehplätzen und so weiter und so fort, dass es aussieht, wie wenn es im Film ist, aber eigentlich nicht im Film. Und das war's dann. Und die haben dann gesagt, okay, machen wir. Und wir haben dann, glaube ich, 4 oder 6 Episoden von diesen Mobile-Sodes, heißt es, Mobile-Episodes gedreht. Und es war eigentlich ein ganz guter Erfolg. Es war ein bisschen vor der Zeit.
Und daraus hat sich ein ganzer Markt entwickelt. Richtig. Sie haben auch die Werbekampagne für James Bond Die Another Day gemacht. Mhm. Sprechen wir gleich drüber mit Martin Geist in Essenz, Leute. Was sagt Ihnen Rainer schlecht?
Um Gottes Willen. Sind ewig, ewig lange Jahre her. Wie kommt man denn darauf?
Rainer Schlecht ist ein Jugendfreund von Ihnen, richtig, der sich gemeldet hat, als er gelesen hat, Martin Geist ist zu Gast in SWR1 Leute. Und das, was wir gerade gehört haben, nämlich Young Guns und Wham, was fällt Ihnen dazu ein?
Lange, lange Disco-Nächte, wo man eigentlich im Keller von seinem Vater bei der Metzgerei Schlecht, damals in Ruid war das, glaube ich, wo wir dann uns wirklich 14, wir waren 14 oder 15 oder vielleicht auch noch jünger, uns wirklich die Schuhe von den Füßen getanzt haben. Und es war, Rainer war ein sehr, sehr guter Freund. Jahrelang, wir haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und haben uns aber jetzt zufälligerweise vor ein paar Wochen wieder so ein bisschen connected. Ich bin dann aus Deutschland abgezogen, erst in Deutschland geblieben und immer wieder so über die Jahre, er hat eine Familie, Familienvater, sehr erfolgreich, unglaublich netter Mann, nette Familie.
Also die Jugendfreundschaftszusammenführung haben Sie schon gemacht, höre ich daraus. Ich dachte, SWR1 Leute hätte daran sich noch beteiligen können.
Aber das war jetzt auf jeden Fall die Überraschung. Ich habe gedacht, wo ich jetzt gerade den Titel gehört habe, habe ich gedacht, war das jetzt in meiner Playlist? Weil ich glaube,
das können wir gerade nämlich aufklären. Sie haben uns vor anderthalb Wochen eine Liste geschickt und haben gesagt, Mensch, wenn ich in Leute zu Gast bin, ich würde so gerne auch das Musikprogramm mitbestimmen. Ja. Deswegen heute Vormittag hören wir einiges, was Sie mitgebracht haben. Freuen wir uns drauf. Ja. Wir wollten eigentlich auch noch über die Berlinale sprechen. Mhm. Da sind Sie jetzt nämlich gewesen. In welcher Funktion?
Das erste Mal seit langem nicht in der offiziellen Funktion mit 20th Century Fox, also für Marketing. Ich war da fürs Atelier Ludwigsburg Paris, also die Filmakademie, tätig und habe dann 24 jungen Produzenten aus Deutschland, aus aus Frankreich und auch eigentlich aus der ganzen Welt, die da an der Filmakademie in Paris und in Ludwigsburg sind, alles über das Studiosystem, über Marketing, Content, Strategien und so weiter und so fort erzählt für 2 Tage lang. Also 7 Stunden am Tag mundfusselig geredet. Und es war also sehr, sehr interessant, weil ich die haben so viele Fragen gehabt und wir hätten eigentlich nur tagelang weiterreden können.
Ja, das ist etwas, was man von der Berlinale so natürlich nicht mitbekommt. Wir wissen dann nur, ja, es gibt dann 70 Filme im Wettbewerb, es gibt noch einige, die außer Konkurrenz laufen, 400 Filme generell, aber mehr kriegt man dann so als Außenstehender gar nicht mit. Wie läuft das denn? Was passiert alles noch bei der Berlinale? Es ist ja ein großes Branchentreffen.
Riesig, ja, und sehr wichtig eigentlich für einen europäischen Filmmarkt. Insbesondere, da werden auch die ganzen Filme vorgestellt, die vielleicht nicht im Programm laufen, aber da wird auch viel, wie sagt man, gedealt, da wird viele Projekte werden entweder angestoßen zwischen Produzenten, Filmfinanzgesellschaften, Regisseuren, Drehbuchautoren und dann auch Filme verkauft. Da gibt's auch einen Filmemarkt und da gibt's ein ganz, wie sagt man, Riesenprogramm eigentlich im Hintergrund, dass man von vornherein, man sieht dann immer die Premieren und vielleicht Pressekonferenz, aber da gibt's so viele andere Sachen, die ganzen deutschen, wie sagt man, Kinobesetzer treffen sich da, die ganzen deutschen Filmfirmen treffen sich da oder die ganzen europäischen Filmfirmen, um Verabredungen zu treffen für den nächsten ein, zwei Jahre. Also sehr, sehr interessant.
Stellen Sie das aktuell fest, ist da gerade auch eine Branche im Wandel, wenn man so häufig auch über die Streaming-Dienste wie Netflix und Co. spricht?
Auf jeden Fall. Also wir haben also am ersten Tag mit den jungen Produzenten, wir haben, ich glaube, fast einen halben Vormittag damit verbracht, nur über die Streaming-Dienste zu reden und was das eigentlich bedeutet für die jungen Produzenten und Regisseure so in der Zukunft und wo sie hingehen sollen. Sollen sie sich beim Studio einbewerben oder eher zu Netflix oder Amazon oder so? Riesen Thema natürlich jetzt gerade. Was bedeutet das vor allem jetzt mit den Oscar-Verleihungen am nächsten Sonntag?
Jetzt am 24.
24. Genau. Mein Geburtstag. Und dann wird es ganz, ganz interessant, weil Netflix möchte natürlich unbedingt ein Oscar für Roma. Und die setzen natürlich alles dran. Weil ich denke mal, das wird das Ganze, die ganze Dynamik so ein bisschen umkippen, auf jeden Fall.
Martin Geiss, Sie haben die Werbekampagne für James Bond Die Another Day gemacht. Ist James Bond nicht sowieso ein Selbstläufer? Was mussten Sie da noch tun?
Das ist eine gute Frage. Ja und nein, eigentlich. Wir haben damals, James Bond hat sich immer wieder für jeden neuen Film so eine höhere Latte gesetzt. Und da haben wir dann, wir bei 20th Century Fox, das war das erste Mal, dass wir dann James Bond im Kinoverleih hatten und waren dann auch sehr beteiligt in der Werbekampagne sehr, sehr früh. Und da war es damals so, dass mein damaliger Boss hat gesagt, vielleicht kannst du das mal übernehmen. Und das hat so ganz klein angefangen. Und da war eigentlich von ganz Anfang vom Drehen, bevor der Dreh anfing, eigentlich dabei. Und dann haben wir so eine Werbekampagne gemacht, die wirklich viel Content auch hatte, also diese kleinen Minifilme und so. Und bis zur Premiere in der Royal Albert Hall, da war ich eigentlich der Federführende bei 20th Century Fox. Da hat es natürlich noch Leute bei MGM gegeben. Und wir sind dann auf der ganzen Welt auch noch rumgereist für einen Film. Und dann habe ich so die Kampagne geführt.
James Bond ist ja eine Filmreihe, die auch extrem von der Musik lebt. Mhm. Damals hat Madonna den Song geliefert. Waren Sie da in irgendeiner Form auch dran beteiligt, bei dieser Entscheidung, als Sie den Zuschlag bekamen?
Nee, da war ich nicht beteiligt. Das Einzige, wo ich die Madonna gesehen habe, war bei der Premiere. Wir haben auch was mit dem Video mit ihr gemacht. Da war ich dann auch kurz dabei. Und am nächsten kam ich ja eigentlich, als ich ihrem damaligen Ehemann Guy Ritchie auf die Füße trat. Oder er mir auf die Füße trat und ich dann ihn fast zum Fallen gebracht hätte. In der Royal Lineup vom Film.
Es war eng oder hatte er sich schlecht benommen? Hat er sich den Tritt verdient?
Nee, das war im Prinzip, jeder hat nur geschaut, wo die Queen war. Und dann ging es da ein bisschen, es war eigentlich unabsichtlich, kein Problem.
Wie lief das Marketing ab, um gezielt auch das Publikum zu erreichen? Worauf haben Sie dabei gesetzt?
Viel auf was ist dieses Mal anders, weil es ist natürlich klar, James Bond ist immer wieder eine ähnliche Geschichte. Wie können wir das anders machen? Wie können wir die Leute anders erreichen? Und deswegen damals haben wir dann angefangen zu sagen, okay, was läuft jetzt in welcher Region? Was geht besser in welcher Region, in Asien, in Lateinamerika, in Europa? Und haben dann zum Teil auch die Inhalte von dieser Marketingkampagne dann auch so geändert und dann vor allem auch von der Presse her, dass wir dann wirklich Leute eingeladen haben, die...
Können Sie ein Beispiel nennen, was besser lief? Weil man hat ja so den Eindruck, Filme sind inzwischen so global und der Markt haut einfach diese Filme weltweit in der gleichen Art raus, dass auf kulturelle Unterschiede gar keine Rücksicht mehr genommen wird. Im Marketing scheint es dann anders zu sein.
Sehr anders. Also ich denke mal, eine von den Richtlinien damals, die ich hatte, als ich die Creative Content gegründet habe, war, wir haben gesagt, wir denken global, aber wir agieren lokal. Also es heißt, dass wir so eine übergreifende Kampagne haben, aber dann, wo wir dann sagen, okay, was ist wichtig zum Beispiel in Deutschland? Ein Beispiel, damals Kingdom of Heaven, der Ridley Scott-Film, wo Religion eine große Rolle spielte, haben wir so ein 30-Minuten-TV-Special gemacht, das wirklich Religion, da war Religion ein großer Punkt und wo wir dann Religion anders abgehandelt haben in Lateinamerika, in Asien und in Europa, wo wirklich das TV-Special ganz anders war dann auch.
Haben Sie auch ein Beispiel für James Bond? Welchen Unterschied gab es da zwischen Europa und Asien beispielsweise?
Also Europa und Asien, James Bond zum Beispiel, da in Asien ist natürlich ein großer Action-Markt. Und in Europa, da ging es dann mehr so, was ist jetzt neu mit James Bond? Was ist cooler an diesem James Bond? Und in Asien war wirklich so das Augenmerk, welche Stunts, welche Action und so weiter und so fort. Wir haben dann auch verschiedene Promopartner gehabt, die dann für die wir dann wirklich ganz andere Sachen gemacht haben. Sehr, wie sagt man, targeted, wie sagt man, zielgerichtet.
Ja, also das Marketing dann doch sehr individuell auf die Kulturen abgestimmt. Jetzt haben Sie sich selbstständig gemacht. Hatten Sie da auch die Nase voll von Hollywood?
Ich hatte die Nase voll, Sachen zu machen, die nicht mehr sehr effektiv waren und auch im Prinzip vielleicht nicht mehr so zukunftsweisend waren. Und als ich dann gemerkt habe, dass wir in der Filmbranche generell und vielleicht im Studio nicht in die gleiche Richtung schauten, wie ich das eigentlich wollte und jahrelang eigentlich das auch so gemacht habe, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt weiter? Und dann bin ich da raus und habe mich erstmal ein Jahr umgeschaut und gereist und mir überlegt, was ich machen will.
Und wie kam dann die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, auch dann Werbekampagnen weltweit zu verkaufen?
Es war eigentlich so, wie sagt man, auf Englisch sagt man organic, aber organisch hört sich das wahrscheinlich nicht so gut an.
Ja, es hat sich entwickelt, ein Prozess vermutlich.
Es war so ein Prozess. Also wie gesagt, ich war dann ein Jahr auf Achse und habe mir überlegt, ob ich wieder in eine größere Gesellschaft oder eine größere Firma reingehen will oder in eine Firma überhaupt. Und dann habe ich gedacht, ich möchte so viele Sachen jetzt noch machen in meinem Leben. Wenn ich jetzt wieder in eine Firma reingehe, engt mich das wahrscheinlich dann auch wieder ein, in einer Art und Weise, wo ich dann vielleicht in 10 Jahren sage, hätte ich vielleicht doch was anders machen sollen. Und wie sagt man, hätte, sollte, wollte.
Hätte, Fahrradkette.
Furchtbar. Will ich eigentlich nicht machen.
Jetzt sind Sie also selbstständig, mussten dann auch Kunden gewinnen. Einer Ihrer ersten Kunden, Sir Kenneth Branagh, den kennt man im Grunde aus der Rolle von Shakespeare. Mhm. Dafür ist er bekannt geworden. Ja. Und wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
Es war sehr witzig, weil damals, als ich im letzten Sommer habe ich wirklich, das war zu der Zeit, wo ich gesagt habe, ich denke, eine eigene Firma ist wahrscheinlich am besten für mich. Und ein Freund von mir, da waren wir essen und dann hat er gesagt, kannst du dir vorstellen, vielleicht eine Marketingkampagne zusammenzustellen von ganz kleinen Filmen, independent, also unabhängiger Regisseur, relativ unbekannt und so weiter und so fort. Er hat gesagt, okay, eigentlich normalerweise mache ich das nicht, aber für dich mache ich es. Habe das Drehbuch bekommen damals, hat auch niemand gesagt, dass es Kenneth Branagh war. Und habe dann eine Marketingkampagne zusammengestellt. Und dann hat man mir gesagt, okay, der Regisseur mag das und er will mich treffen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt treffe ich den, gebe ich dem nochmal ein paar Tipps und dann hat sich das. Und dann kam der da rein, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's aber los.
Den habe ich schon mal auf der Kinoleinwand gesehen.
Klar, und dann habe ich gedacht, oh, Scheiße. Und dann haben wir 1,5 Stunden drüber geredet, wieso oder was ich anders machen will. Ich hab zu ihm gesagt, was du von mir kriegst, ist keine traditionelle Marketingkampagne, ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und wir haben dann drüber geredet, warum und wieso. Und er hat es auch gleich verstanden, weil sehr, sehr intelligenter Mensch, wahrscheinlich einer von den inspirierenden Menschen, die ich überhaupt kenne.
Er hat einen Ehrendoktor in Literatur.
Ja. Und wirklich sehr, sehr intelligent. Und er hat es gleich verstanden. Dann musste er zum Flieger. 5 Minuten später kriege ich einen Anruf. Und er hat gesagt, ja, you have the job, if you want it. Und dann habe ich gesagt, okay, wann fangen wir an? Ich habe gedacht, okay, normalerweise zwischen so einem Treffen und einem Filmbeginn vergehen dann noch Monate. Dann sagt er, am Montag. Und dann sind wir gleich, dann ging es los.
Wann ist der Film zu sehen?
Der ist jetzt in England rausgekommen. Letzten Freitag, ganz guter Erfolg. Und jetzt basteln wir an den Release Dates, also an den Veröffentlichungsdaten für den Rest von der Welt. Also auch in Deutschland, ich denke mal April, Mai.
Wie gut sind Sie am Lichtschwert?
Am Lichtschwert? Ich habe 2-mal das originale Lichtschwert in der Hand gehalten und war dann auch sehr vorsichtig.
Aber das kann man doch nicht nur in der Hand halten, da muss man doch dann auch ein bisschen ausprobieren, oder?
Wenn dann 2 oder 3 Sicherheitsleute um einen rumstehen und die schon im Angstschweiß gebadet sind, weil sie Angst haben, dass ich das mal vielleicht aus der Hand gebe, dann
wo war das?
In der Skywalker Ranch in San Francisco.
Sie sind sehr gut befreundet mit dem Macher von Star Wars und der Indiana Jones-Reihe mit George Lucas. Wie ist diese Freundschaft entstanden?
Ja, damals, ich war noch bei der Werbung Marketing bei 20th Century Fox und wir hatten damals die Reissue von Star Wars gemacht. Das war also eigentlich der gleiche Star Wars Film, aber mit digitaler waren noch einige Szenen, die dann digital gefilmt worden sind. Es war eigentlich das erste Mal und da haben wir uns kennengelernt und haben ganz schnell gemerkt, dass ich eine Leidenschaft für alles, was Auto anbetrifft ist und er auch eine Leidenschaft hat für Autos und Formel 1 Rennen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mal, das hat sich dann eigentlich so vertieft und wir haben dann den letzten von seinen Star Wars Filmen in Cannes gehabt, aber in Cannes Filmfestspielen. Und er hatte dann separat einen Deal mit Red Bull gehabt, wo im Prinzip wir dann Star Wars auf den Red Bull Autos gehabt haben. Und da hat es eigentlich wirklich richtig angefangen, weil ich habe den dann damals relativ dick aus der Patsche geholfen. Da hat es einige Probleme gehabt und dann ich hätte eigentlich nach Hause fliegen sollen Und die haben dann gesagt, wir brauchen deine Hilfe. Und da gab es so ein paar Sachen, wo wir dann...
Inwiefern mussten Sie aus der Patsche helfen? Jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht. Okay. Jetzt müssen Sie es erzählen.
Das war damals, also bei Formel 1, man hat ja diese bestimmten Pässe und so. Und es ist alles sehr, sehr reglementiert. Wer in den Paddock, also in die Boxengasse darf oder wo die Motorhomes stehen, Boxengasse, alles separat. Und damals Red Bull hatte eine große Werbekampagne, viele Publicity Stunts mit George geplant. Und da gab es eine Agentur, die war so der Mittelmann. Und die haben aber versäumt, die ganzen richtigen Pässe zu besorgen. Und da war es im Prinzip bevor George Lucas und Hayden Christensen und die ganzen Leute nach Monaco gingen, haben sie dann gemerkt, wir haben diese Pässe gar nicht. Und Red Bull hat damals gesagt, wir können euch so und so viel noch geben, aber uns hat es nicht mehr gesagt. Auf einmal hat dann jemand mich angerufen und hat gesagt, wir brauchen diese Pässe. Und habe ich gesagt, klar, ich zappel mir die aus dem Ärmel. Und dann habe ich gedacht, okay, wen rufe ich jetzt an, um diese Pässe zu besorgen? Ich habe gedacht, Fox hat ein Büro in Italien, Ferrari ist italienisch. Halbe Stunde später, ich habe die angerufen, halbe Stunde später war ich dann mit dem Sean Todd, der damals Ferrari Formel 1 geleitet hat, am Telefon, habe ihm die Situation erklärt, habe gesagt, es ging nicht um Red Bull, es ging nicht um Ferrari, er musste uns da einen großen Gefallen tun, wenn er will. Und er hat es dann auch gemacht. Und dann haben wir eigentlich 40 Paddock-Pässe danach gehabt.
Aber da ist auch schon rauszuhören, worum es in Ihrer Branche, auch im Filmgeschäft oder wie letztendlich in allen Branchen wahrscheinlich ganz besonders geht, nämlich das gute Netzwerk. Das haben Sie sich über viele Jahre erarbeitet. Profitieren Sie da heute von, wo Sie sagen, jetzt bin ich auch überhaupt erst so weit, mich selbstständig machen zu können in einem eigenen Unternehmen, weil ich diese Kontakte einfach habe?
Auf jeden Fall. Es war ja so, also damals diese Beziehung mit George, die besteht heute noch und ich habe ihm auch jetzt öfter noch, wir sehen uns relativ oft und er sagt auch immer, was machst du? Und er und seine Frau, die ja auch sehr eine große Businesswoman ist, die haben auch immer gesagt, wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir. Und das Netzwerk, das ich jetzt habe, ist ein guter, Springboard, also ein guter Absprung für das, was ich jetzt machen will in der Zukunft.
Martin Geiss, Hollywood ist noch der größte Filmmarkt der Welt. Wer ist Hollywood auf den Fersen?
China. Ich denke mal, ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, entweder sind die dabei, Hollywood, also Amerika zu überholen oder werden sie jetzt demnächst auf jeden Fall machen.
Eine Zahl, die ich gestern fand in der Recherche, die ich fast für unglaublich halte, aber Sie können da vielleicht mehr zu sagen. In China werden statistisch jeden Tag 25 Kinosäle in Betrieb genommen. Halten Sie das für glaubhaft?
Absolut, ja, absolut. Ich denke mal, das Wachstum der Bedarf an Entertainment mit der neuen Wirtschaftslage, dass man sich Entertainment im Kino, VR, Fernsehen, alles unglaublich Wachstumsraten in China.
Es gibt natürlich ein strenges Zensur- und Quotensystem. Es ist zum Beispiel so, dass nur knapp mehr als 30 Filme aus Amerika pro Jahr in China gezeigt werden. Das macht natürlich auch was mit der Filmbranche in Hollywood.
Das ist nicht unbedingt die leichteste Art und Weise, Filme zu produzieren und auch zu vermarkten, wenn man dann auch mal anschaut, wie das sich abläuft in der Marketingkampagne. Man versucht dann eigentlich auch ein bisschen, eine Goodwill zu bekommen, wenn man dann chinesische Schauspieler im amerikanischen Blockbuster einspringt und einspannt. Ist natürlich auch gut für die Marketingkampagne, weil diese ganzen Schauspieler, diese Größen, das sind riesige Marken in China, die haben so viel Einfluss, das kann man sich gar nicht vorstellen zum Teil.
Einmal politisch, aber natürlich letztendlich geht es immer ums Geld.
Ja.
Die Filmbranche wird sehr häufig auch als Invest gesehen. Da haben Sie wahrscheinlich viel Erfahrung sammeln können und auch müssen, um die passenden Investoren zu suchen. Da gibt es dann so Begriffe wie Stupid Chinese Money, Stupid Saudi Money. Können Sie das mit Hintergrund füllen?
Ja, also ich habe immer gesagt, Hollywood oder die Filmbranche die Filmbranche im Besonderen ist immer reich an Drama und arm an echten Profit. Wenn man dann sich so die ganzen anderen Content-Geschichten anguckt, Fernsehen, digital und so weiter und so fort, ich glaube, da gibt es noch einiges mehr an Profit. Aber Stupid Chinese Money, für mich ist das fast ein Schimpfwort eigentlich, weil damals ging es ja, die Chinesen haben gesehen, was man in Hollywood machen kann, wie die Filmbranche funktioniert, und die haben dann auch dementsprechend schnell und viel investiert, was nicht immer, wie sagt man, guter Fit war. Also nicht immer ein gutes Verhältnis, denke ich mal. Und ich denke auch mal, die amerikanischen Filmfirmen haben dann auch zum Teil zu schnell reagiert, zu schnell zugeschlagen. Es war jetzt vielleicht nicht eine böse Absicht von der einen Seite oder von der anderen Seite, aber ich denke mal, dass man vielleicht zu schnell da was gemacht hat. Jetzt sind die Chinesen viel schlauer geworden, haben genau gesehen, was man macht und wie man das macht, und haben sich das auf dem chinesischen Markt eigentlich zusammen gemacht.
Sie können uns einen Einblick hinter die Kulissen von Hollywood geben. Morgen früh geht es für Sie zurück nach Los Angeles. Jetzt eine knappe Woche vor der Oscarverleihung. Was ist in der Stadt los? Spürt man das?
Auf jeden Fall. Alles ist wie eine lange, lange Kampagne, die jetzt irgendwann mal zu Ende kommt. Und die ganzen Hotels, die ganzen Bars, überall sind Leute aus der ganzen Welt da. Leute, die viel mit Filmgeschäft zu tun haben, manche auch, die nicht so viel damit zu tun haben. Und wirklich, man merkt dann auch vor allem in Beverly Hills um das Kodak Theater, oder das heißt, glaube ich, nicht mehr Kodak Theater, aber um Hollywood rum, wo sich die ganzen Aktivitäten abspielen. Da hat es jetzt die ganze Zeit Events und Receptions und Dinners und so weiter und so fort. Die ganzen großen Filmfirmen und Agenturen, jeder macht was und alles, jeder ist da.
Gerade gab es die Diskussion, die Verleihung zu verkürzen und auch Verleihung in die Werbepause zu packen, wie beispielsweise Kamera und Schnitt. Dann haben sich viele dagegen gewehrt und die Entscheidung wurde zurückgenommen. War das die richtige Entscheidung?
Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass die Akademie diese ganze Sache von der falschen Sichtweise entsetzt eigentlich. Die wissen ganz genau, okay, wir haben nicht so viele Zuschauer vielleicht, aber dass man sich dann vielleicht mal überlegt, mehr Zuschauer im Vorfeld anzuwerben und da viel mehr Aktivitäten macht, anstatt dass man dann sagt, zu lang, und wir schneiden die ganzen wichtigen Filmfunktionen raus und die bringen wir dann irgendwann mal in den Werbeblöcken. Und ich habe dann, also der zynische Schwabe hat dann auch sich selber gesagt, wieso schneidet man dann eigentlich nicht zwei Werbeblöcke raus, um denen dann wirklich gerecht zu werden? Weil das ist ja eigentlich, wie sagt man, eine Ehrung von diesen Aktivitäten, die einen Film eigentlich ausmachen. Ganz, ganz wesentlich.
Die Akademie leidet besonders darunter, dass sie die jungen Zuschauer nicht mehr erreicht. Jetzt ist es in diesem Jahr, gibt es noch einen Sonderfall. Das erste Mal, ich glaube, seit 3 Jahrzehnten, dass es keinen Moderator oder Moderatorin gibt. Was ist das für eine Situation? Wird das funktionieren? Was glauben Sie?
Wie hat der Kaiser Franz gesagt? Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es wäre natürlich sehr schön. Ich denke mal, die Akademie muss sich im Grunde mal überlegen, was sie von dieser Sendung will. Ganz, ganz wichtig. Weil damals diese ganze Sache mit dem Moderator, mit dem Host, war ja eigentlich aufgrund dessen, dass man wirklich sehr gute Leute gehabt hat, für Jahre, Jahre lang. Und dann ging das irgendwann mal so ein bisschen Bach runter. Und dann auf einmal hat man jetzt gar niemand. Und dann kann schon sein, dass es vielleicht ein bisschen leer wird. Auf der anderen Seite, bei den Golden Globes ist es ja eigentlich schon meistens jetzt so. Das kann auch gut gehen.
Aber es scheint ja von einer Angst beherrscht zu sein, weil man den Moderatoren auch sagt, sie sollten nicht zu politisch sein. Ist es die Angst, die dahinter steckt, und jetzt dann eben keinen Moderator zu haben? Was glauben Sie?
Ich denke mal, dass man sagt immer, der Job ist der beste, aber auch der mieseste Job im Showbusiness, weil man kann niemand was recht machen. Und ich denke mal, dass da die Anfrage so groß ist, dass man unterhält, man witzig ist, ein bisschen edgy ist und aber dann nicht zu politisch sein wird. Und dann denke ich mal, das ist ein, wie sagt man, Drahtseilakt, der ganz, ganz schwierig.
Die Gratwanderung.
Ja, die Gratwanderung, ganz, ganz schwierig. Und ich denke mal, deswegen haben auch viele potenzielle Schauspieler oder Hosts da auch abgesagt, weil die haben gesagt, sowas interessiert mich nicht.
Am kommenden Sonntag werden die Oscars verliehen, Martin Geiss. Wo werden Sie das verfolgen?
Sehr gute Frage. Ist auch mein Geburtstag, deswegen ich wollte eigentlich noch vielen von meinen Freunden verschweigen, aber da haben sich jetzt einige gemeldet. Wir müssen mal schauen, wo ich hinpflichten kann. Es kann sein, auf irgendeiner Oscar-Party wahrscheinlich, denke ich mal, dass bei einer Firma oder bei einer Agentur oder bei Freunden irgendwo. Schauen wir mal. Auf keinen Fall bei den Oscars, weil das ist, wie sagt man, mehr eine Tortur als eine gute Sache. Da muss man sich lange in Schale schmeißen, sitzt man lange rum. Und naja, gut.
Das gehört dann dazu für die, die dort sein müssen wahrscheinlich. Genau. Sie haben zwei Favoriten gerade schon genannt, die sind auch jeweils mit 10 Oscar-Nominierungen ins Rennen gegangen, nämlich The Favourite und Roma. Vielleicht fangen wir mit The Favourite, Intrigen und Irrsinn an. Was macht den Film für Sie so besonders?
Ich denke, es ist ein sehr guter Film, wirklich gute Regie. Der hat ja damals, glaube ich, The Lobster Regie geführt. Und die Besetzung hervorragend. Emma Stone, Olivia Colman und Rachel Weisz auch noch. Und das Thema, das man da so anpackt.
Beschreiben Sie es kurz, um was es geht. Ein Historienfilm,
da geht es um die Königin und um ihre Anerkennung buhlen. Auf verschiedene Art und Weise und wirklich sehr, wie sagt man, irreverent, also sehr irreverent. Und wirklich ein guter Film eigentlich. Also von daher, ich lache jetzt gerade, weil ich immer nur dran denken muss, wie gut es eigentlich war. Und das war, denke ich mal, war was ganz Frisches für viele Zuschauer.
Sehr frisch, wenn es doch ein Historienschinken ist, könnte man aber auch anders sehen,
genau,
oder?
Genau, richtig. Und deswegen, denke ich mal, haben viele Leute gut drauf reagiert, weil sie gesagt haben, das ist jetzt mal was ganz anderes. Und das hat ja auch in Venedig bei den Filmfestspielen damit schon angefangen. Da war die Presse auch sehr hoch dabei. Da haben sie auch viele Komplimente bekommen. Und jetzt auch bei den BAFTA, also den British Academy Film and Television Awards, ziemlich gut abgeräumt. Und
das sind schon oft so Vorzeichen. Auch die Golden Globes geben ja oft auch schon Hinweise auf die Oscar-Gewinner. Sie haben Roma noch erwähnt. Um was geht es da?
Roma, da geht es um im Prinzip Alfonso Cuarón, der Regisseur, hat da viele von seinen Kindheitserlebnissen reingebracht. Denn das ist so in diesem Stadtviertel in Mexico City, wo er viel erlebt hat, viel aufgewachsen ist und ist mit einer Liebe und einer Liebe zum Detail gemacht worden. Und ich denke mal, dass die Leute wirklich das erlebt haben. Und wirklich, da ist viel Herz dabei und denke mal, dass es wirklich was wird. Und ich glaube auch, weil der erste Film von Netflix ist, mit dem sie sich wirklich große Hoffnungen machen und auch sehr, sehr viel Marketing da gemacht haben.
Ja, Sie sind jemand, der guckt genau auf die Zukunft des Films, auf Werbekampagnen, wie das gestaltet werden kann, auch wie in Zukunft Geschichten erzählt werden. Was glauben Sie, der Blick in die Glaskugel in 5 Jahren, wie hat sich das alles verändert? Welchen Anteil hat zum Beispiel auch eine virtuelle Realität beim Filmeerzählen?
Ich denke mal, dass der Markt erweitert sich die ganze Zeit, weil die Menschheit möchte immer konsumieren. Und ich denke mal nicht, dass da irgendwie was weniger wird. Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel in der Filmbranche da vielleicht ein bisschen weniger im Kino geschaut wird. Auf der anderen Seite sind viele Filmstudios und viele Contentfirmen auch dabei, sich das anzuschauen, was man besser machen kann und wieso die Leute vielleicht jetzt weniger ins Kino gehen oder nicht. Auf der anderen Seite, Leute wollen immer mehr sehen und Virtual Reality, also die virtuelle Realität, das wird auf jeden Fall was. Ich denke mal, es wird einen ganz großen Durchbruch machen, wenn die Leute dann auch sehen, dass es für sie nützlich ist. Wie beim iPhone zum Beispiel, wo das eigentlich das Leben auch leichter macht. Und irgendwann mal kommt dann der Durchbruch, denke ich.
Also Bequemlichkeit wird unterstützt.
Auf jeden Fall. Das war immer schon so. Und deswegen denke ich auch, haben wir jetzt so viele Fernsehkanäle, so viele digitale Kanäle, Netflix, Amazon, Hulu und so weiter und so fort, weil die Leute immer mehr sehen wollen.
Und die Sportindustrie treibt uns dann wieder raus.
Genau, also, richtig.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR2 Leute, Martin Geist.
Vielen Dank.
Eins gehört.